SRF 3.
Ein Hackerangriff ist kein Kavaliersdelikt. Die G7 wollen militärisch zurückschlagen können. Der gelbe Walfisch ist gestrandet. Die Schweizer Kleiderfirma Switcher ist bankrott. Ein Denkmal sorgt in Genf für Zoff. Das Armenier-Mahnmal bekommt trotzdem eine Baubewilligung. Die Sonne bleibt vorerst. Es ist heute und morgen bis 25 Grad warm mit einigen Platzregen. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Die Weltwirtschaft, die Flüchtlingskrise, diverse Konflikte, die 7 größten Industrieländer, die G7, haben bei ihrem Gipfel in Japan mehrere buchstäblich weltbewegende Themen. Auf den ersten Blick mag es darum ein wenig schräg hereinkommen, dass sie heute zuerst einmal über Hackerangriffe gesprochen haben und beschlossen, diese künftig gleich zu behandeln wie militärische Attacken. Am G7-Gipfel in Japan für uns dabei ist Fredrik Steiger. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet dieser Entscheid?
Er bedeutet nichts weniger, als dass sich die G7-Staaten vorbehalten, auch militärisch zurückzuschlagen bei einem Hackerangriff. Zurückschlagen heißt, das kann mit einem Cyber-Gegenangriff passieren, aber es kann grundsätzlich auch mit konventionellen militärischen Mitteln passieren, also mit Bomben, Raketen oder Panzern. Denn die UNO-Charta erlaubt ja in Artikel 51, dass gemäß Völkerrecht das Recht auf Selbstverteidigung besteht. Und wenn jetzt also eben ein Hackerangriff als direkter Angriff auf Leib und Leben von Menschen bezeichnet wird, dann darf sich ein Land entsprechend wehren. Das Problem ist allerdings im Bereich der Cyberangriffe, dass man oft nicht genau weiß, von wem ein Angriff ausgeht. Beim klassischen Krieg ist das klar, wenn ein Panzer über eine Grenze rollt, dann weiß man in der Regel, wessen Panzer es ist. Wenn aber Cyberattacken stattfinden, dann ist es nicht so klar, in jedem Fall, wer dahinter steckt.
Aber welche möglichen Feinde und Angreifer haben die G7 grundsätzlich im Sinn, wenn sie jetzt diesen Beschluss fassen?
Also gemeint sind natürlich auch Hacker, Hackerbanden, Hackergruppen. Allerdings kann man sich da kaum einen militärischen Gegenschlag als sinnvolles Rezept vorstellen. Gemeint sind natürlich auch Terrororganisationen. Da gibt es in militärischen Kreisen viele, die fürchten, dass Cyberangriffe von Terroristen häufiger werden und vor allem grösser, gravierender werden, denn Cyberangriffe sind eine relativ billige Form von Terrorismus. Gemeint sind aber nicht zuletzt und zunehmend auch Länder. Länder wie China, wie Nordkorea oder Russland. Denn westliche Länder vermuten, dass sie hinter einem beträchtlichen Teil der vielen Cyberangriffe in den letzten Jahren und Monaten stecken. Vielleicht nicht immer der Staat direkt, aber möglicherweise patriotische Gruppen, hinter denen indirekt der Staat steckt.
Jetzt ist Cyberattacke ein etwas vager Begriff. Man denkt da vielleicht an Datenklau beispielsweise. Warum ist das für Staaten eine so große Bedrohung?
Weil es eben nicht nur Datenklau umfasst, weil Hackerangriffe eben nicht nur lästig oder allenfalls teuer sind, sondern weil sie unter Umständen durchaus auch zu sehr vielen Toten oder Verletzten führen können. Vielleicht nur ein oder zwei Beispiele. Ein Angriff auf die Flugsicherung eines Landes mit Hackerangriffen könnte dazu führen, dass Flugzeuge abstürzen und Hunderte oder Tausende von Menschen sterben. Ein Angriff auf die Elektrizitätsversorgung eines Spitals kann dazu führen, dass Patienten sterben. Oder ein Angriff auf das Finanzsystem kann dazu führen, dass ein Wirtschaftssystem abstürzt. Also die Tragweite von Hackerangriffen kann sehr groß sein.
Direkt aus Japan unser Diplomatie-Experte Fredrik Steiger. Vielen Dank. Die Kultmarke Switcher ist Konkurs. Was jetzt? Einzelheiten zum Niedergang einer Schweizer Traditionsfirma gibt es gleich im Info 3. Zuerst aber zur Nachrichtenübersicht mit Thomas Fuchs. Da geht es um die Olympischen Winterspiele 2026. Die sollen in der Westschweiz stattfinden.
Wirtschaftsvertreter aus den Kantonen Waadt und Wallis haben in Lausanne eine gemeinsame Kandidatur angekündigt. Damit würden bestehende Kandidaturvorschläge aus den beiden Kantonen zusammengefasst. Interessiert an der Durchführung der Olympischen Winterspiele 2026 sind auch Wirtschafts- und Tourismusvertreter aus Graubünden. Die Kantonsregierung unterstützt entsprechende Pläne. Das Sportparlament von Swiss Olympic hat im März grundsätzlich Ja gesagt zu einer Schweizer Kandidatur. Allerdings nur, wenn auch das Volk hinter den Plänen stehe. Der Bundesrat kann sich vorstellen, Asylsuchenden künftig Kurse über Sexualmoral anzubieten. Er macht die Einführung solcher Kurse aber von den Erfahrungen in Dänemark und Norwegen abhängig. Diese Stellungnahme hat das Staatssekretariat für Migration auf einen Vorstoß im Parlament abgegeben. Weiter heißt es, dass Asylsuchende heute bei ihrer Ankunft im Empfangs- und Verfahrenszentrum ein Informationsblatt erhalten. An Informationsveranstaltungen werde zudem das allgemeine Verhalten in der Schweiz vermittelt, insbesondere auch gegenüber Frauen und Mädchen. Der französische Premierminister Manuel Valls hat sich besorgt geäußert über die Proteste und Streiks gegen die Arbeitsmarktreform, die sich ausweiten. Die Gewerkschaften würden damit der Wirtschaft schaden, sagte Valls gegenüber mehreren Fernsehsendern. Kleinere Nachbesserungen an der von der Regierung beschlossenen Reform seien möglich, am Grundsatz werde aber nicht gerüttelt, so Valls. Im ganzen Land gehen die Aktionen der Gewerkschaften weiter. Seit gestern Abend werden auch 9 französische Atomkraftwerke bestreikt. Blockiert sind weiterhin mehrere Raffinerien. Beim historischen Besuch von US-Präsident Obama im japanischen Hiroshima werden auch mindestens 3 Überlebende des Atombombenabwurfs vor 71 Jahren anwesend sein. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Obama wird morgen Freitag in Hiroshima erwartet. Er ist der erste amtierende US-Präsident, der die Hafenstadt besucht. Im August 1945 hatte ein Flugzeug der US-Luftwaffe eine Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Dabei starben schätzungsweise 140.000 Menschen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.193 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1078 gehandelt, der Dollar zu 99,06 Rappen. Das Wetter heute und morgen scheint trotz Schleierwolken meist die Sonne. Über den Bergen bilden sich Quellwolken. Im Jura und an den Voralpen sind örtlich Platzregen möglich. Die Temperaturen steigen morgen vielerorts auf 25 Grad.
Info 3 Mittag.
Kapuzenpullis in allen Farben, bequeme Trainerhosen und T-Shirts fair produziert. Fast jeder in diesem Land hat ein Kleidungsstück von Switcher im Schrank. Doch jetzt ist die Schweizer Traditionsfirma definitiv Konkurs. In Rekordzeit hat Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann recherchiert und Interviews geführt und er ist jetzt bereit mit seinem Bericht.
Defizite in den Jahren 2013, 14 und 15 und weitere 9 Millionen Franken Verluste in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres. 40 Mitarbeiter, die seit März keine Löhne mehr erhalten und kein neues Geld in Aussicht. Die Situation von Switcher ist so desolat, dass der zuständige Richter in Lausanne heute Morgen keine andere Wahl hatte, als das Textilunternehmen in den Konkurs zu schicken. Wie konnte es mit dem ehemaligen Vorzeigeunternehmen so weit kommen? Die Frage geht an den Mann, der Switcher 1981 gegründet und damit insbesondere zu Beginn des Jahrtausends gut Geld verdient hat, an Robin Cornelius.
Die Werte sind nicht mehr da, die Säule vom Switcher sind nicht mehr da, meiner Meinung nach.
Total intransparent sei Switcher geworden, klagt Cornelius, der die Mehrheit des Unternehmens vor ein paar Jahren an frühere Geschäftspartner aus Indien, selbst Textilproduzenten, verkauft hat. Im vergangenen Jahr hat Cornelius, der noch 14% der Aktien hält, selbst das Konkursverfahren gegen Switcher in Gang gebracht. Er betont aber, dass er nur einer von vielen seien, die in letzter Zeit Switcher betrieben hätten. Innerhalb der nächsten 10 Tage kann gegen den Konkursentscheid von heute rekurriert werden. Möglich ist, dass dies zum Beispiel portugiesische Lieferanten von Switcher tun werden, weil sie fürchten, auf vielen unbezahlten Rechnungen sitzen zu bleiben. Ob die Marke Switcher wiederbelebt werden kann, ist offen. Weder die indischen Mehrheitsbesitzer noch das Switcher-Management war heute Morgen für Radio SRF erreichbar. Die Mitarbeiter werden laut Westschweizer Medien entlassen. Trotzdem hofft Gründer Cornelius noch, dass Switcher wieder aufersteht.
Der Wert vom Switcher ist die Leute. Das ist das Netzwerk, das ist die Verkäufer, die Drucker, die Hunderte, die Boutiquen und die Lieferanten. Alle sind bereit. Das kann innerhalb einiger Wochen alles weitergehen. Kein Problem.
Er selbst stünde zur Wiederbelebung bereit mit Rat und Tat. Geld zum Investieren habe er allerdings keines.
Info 3 Mittag.
Die Türkei ist sauer, das Genfer Außendepartement geniert und die Anwohner sind erzürnt. Es geht um das geplante Mahnmal für ermordete Armenier in einem Park in Genf. Dieses ist gelinde gesagt umstritten. Jetzt hat der Kanton die Baubewilligung dafür erteilt. Aber das wird nicht das letzte Kapitel in dieser Geschichte sein. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Der Massenmord an den Armeniern 1915 gilt gemeinhin als Blaupause für spätere Völkermorde. Die Armeniergemeinschaft der Schweiz ist deshalb in der Stadt Genf auf Wohlwollen gestoßen mit ihren Plänen zum Bau eines Armeniermahnmals. Geplant sind 9 große Leuchten mit Laternen in Form von Tränen. Doch die Nachbarschaft zur UNO stieß auf vehementen Widerstand der Türkei, die den Völkermord an den Armeniern bestreitet. Der politische Druck war groß. Von Behördenseite wird der Konflikt diplomatisch diskret weggelächelt. Aber der Koordinator des Denkmalprojekts, Stefan Christensen, erzählt:
Wir haben ja viele Schwierigkeiten gehabt bis jetzt und nicht zuletzt darum, weil der Bundesrat, wie die Burghalter, türkische Politik gemacht hat gegen unser Projekt.
Neutraler formuliert, die Genfer Pläne zum Gedenken an die Opfer des Massenmordes an den Armeniern belasteten die Beziehung der Schweiz zur Türkei. Auch weil ein Denkmal in Nachbarschaft zur UNO ein Projekt ist, das über Genf hinaus ausstrahlt. Die Situation war verfahren. Der guteidgenössische Kompromiss bestand schließlich in einer Verlegung des Standorts um 1,5 Kilometer in den Tremblay-Park. Die Tribüne de Genève macht heute publik, dass der Kanton den Bau nun bewilligt hat. Allerdings wehrt sich SVP-Nationalrat Yves Nidecker als Anwalt von 14 Anwohnern gegen das Projekt. Man müsse sich das mal vorstellen. 9 Leuchten, jede fast 10 Meter hoch, das sei doch wirklich monumental.
Mes clients, eux, pensent qu'on ne doit pas construire quelque chose d'aussi monumental dans une zone de verdure qui est le poumon vert de leur quartier.
Die Anwohner wollten einfach nicht, dass so ein Denkmal in ihrem Park gebaut werde, sagt Nidecker, der als Anwalt bereits erfolgreich den türkischen Völkermordleugner Do Perinçek gegen die Schweiz vertreten hatte. Nun kämpft er mit dem Baurecht gegen das Denkmal. Ein Streit, der sich hinziehen dürfte.
Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Nachrichten gibt es auch jederzeit auf der SRF-App. Im Studio waren Andi Lüscher und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.